Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Liebe Hörerinnen und Hörer in unserem Podcast Hörenswertes im Bistum Erfurt, in unserer Reihe zum Heiligen Jahr begrüße ich Sie ganz herzlich. Ich bin Matthias Hülfenhaus aus dem Podcast-Team. Und heute zum Gespräch habe ich in Heiligenstadt den Propst Marcellus Claus. Herzlich willkommen.
Dankeschön für den Willkommensgruß. Auch ich grüße herzlich zurück.
Ja, wir sitzen hier in der Küche der Propstei und wollen heute einmal darüber in den Austausch kommen, wie kann es denn ganz konkret werden für mich in meinem Alltag, das Heilige Jahr zu leben. Wir haben in den vergangenen Folgen schon davon gehört, wie das biblisch aussah und auch in der Geschichte und was das so alles bedeutet. Aber was heißt das denn für mich ganz konkret? Und da finde ich, haben wir hier in Heiligenstadt einen ganz guten Ort gewählt, denn jedes Bistum hat zwei oder mehrere Orte ausgewählt, die Wallfahrtsorte sein sollen im Heiligen Jahr. Hier bei uns im Bistum Erfurt sind es zwei. Das ist in Erfurt die Bischofskirche, also der Erfurter Mariendom. Und hier im Eichsfeld die Propsteikirche St. Marien. Der Propst ist hier der Pfarrer der Pfarrei. Und von daher interessiert mich, was bedeutet das denn für diese Pfarrei hier, Wallfahrtskirche zu sein?
Ich würde mal so sagen, wir haben ja im Eichsfeld sicher bekanntere Wallfahrtsorte, wobei das sind die Kapellen etwas kleiner als hier unsere schöne Propsteikirche. Aber auf der anderen Seite ist natürlich die Propsteikirche in Heiligenstadt schon auch ein Punkt, wo die Katholiken des Eichsfeldes sich treffen, hierher kommen, hier beten. Und auch, ja, ich sage einfach wie bei jedem Wallfahrtsort, die Nähe zum Gott einfach auch suchen. Als es darum ging, welche Kirche wir im Eichsfeld auswählen, um so eine Wallfahrtskirche im Heiligen Jahr zu sein, da fiel die Wahl ganz schnell auf die Propstei, weil sie eben eine besondere Stellung auch als Kirche hier im Eichsfeld hat. Und im Heiligen Jahr ist natürlich mit dem Besuch der Wallfahrtskirche hier im Heiligenstadt verbunden auch der Empfang eines gewissen Ablasses. Das ist so vorgesehen. Man kann ja darüber dann auch streiten und unterschiedlicher Meinung sein. Es gab ja auch dazu schon auch einige Hinweise bei den anderen Folgen in dieser Reihe. Ich glaube, ganz wichtig ist, was die Wallfahrtskirche St. Marien in der Hinsicht ausmacht, wenn der Wallfahrer hierher kommt, hier betet, vielleicht ein Kerzchen anzündet, innerlich auch zur Ruhe kommt, sein Leben bedenkt, dann darf er hier auch die Erfahrung machen, dass er dem barmherzigen Gott begegnet. Und der ist ja letztendlich der Grund dafür, dass uns überhaupt Sünden vergeben werden, dass wir unseren Lebensweg neu in Einklang bringen können, dass wir gerade auch mit unserem Scheitern umgehen können. Und dieses Wissen, dass auch hier Gottes Barmherzigkeit zu erfahren ist, das mag vielleicht die Propsteikirche in diesem Jahr in einer besonderen Weise zu einer besonderen Kirche werden lassen.
Sie ist ja auch eine Kirche, wo mit der Darstellung Maria im Elende auch eine Figur ja ist, die für einen anderen ganz großen Wallfahrtsort stand, sogar mit einem Mirakelbuch und einer großen Wallfahrtstradition. Das spielt aber jetzt im Heiligen Jahr wahrscheinlich weniger eine Rolle, oder?
Das spielt erstmal keine Rolle, aber man kann ja das eine mit dem anderen trotzdem miteinander verbinden. Maria im Elende, also auch um die Sorgen und Nöte der Menschen auch weiß. Das bietet sich ja auch im Heiligen Jahr auch an, die Erfahrung, der eigenen Hoffnungslosigkeit auch mit Maria zu teilen und um Fürbitte, um Fürsprache zu bitten, dass im Grunde man diese Erfahrung der Sorge, der Not auch verliert und gestärkt auch den Weg gehen kann, so wie es ja das Heilige Jahr in seinem Motto auch bedeutet, Pilger der Hoffnung zu sein.
Wenn man dann hier in Heiligenstadt als Pilger hierher kommt oder auch einfach hier auch Gemeindemitglied ist, wie zeigt sich denn etwas jetzt im Verlauf des Jahres vom Heiligen Jahr da? Gibt es besondere Aktionen? Gibt es schon Pläne oder sogar feste Überlegungen, was man hier machen möchte?
Da muss man als erstes sagen, eigentlich sagen, nein. Wir sind oft durch unseren kirchlichen Alltag, durch unseren gesellschaftlichen Alltag sehr auf uns fixiert und dass wir die Impulse, die von außen kommen, eigentlich nicht so richtig wahrnehmen. Man wird zwar gehört, aber was letztendlich sich dahinter verbindet oder wahrnimmt, das kommt nicht so richtig zur Geltung. Und so gesehen ist dieser Podcast, dieses Gespräch, was wir heute führen, denke ich, eine gute Gelegenheit, sich zum ersten Mal eigentlich diesem Thema zu öffnen und daraus dann konkrete Schritte eigentlich auch zu bedenken. Ne? Für mich persönlich ist es die Frage, auch in der Arbeit, die ich als Pfarrer und auch als Priester tue, neu nochmal die Frage nach der Dreifaltigkeit oder nach der Trinität Gottes zu bedenken und die und Augen ausschaut oder die Augen dahin aufzumachen, wo können wir von der Trinität her Impulse für unser Gemeindeleben auch setzen. Ne? Und da sind wir natürlich noch an den Anfangs oder halt. Hier stehen wir natürlich noch am Anfang. Das, was der Heilige Vater in Rom mit dem Heiligen Jahr bewirken möchte, kommt bei uns über die Alpen erst etwas stückweise und etwas verspätet an. Und es ist also jetzt erst ein Einstieg, wo wir schauen, was kann es heißen, Pilger der Hoffnung zu sein, ein heiliges Jahr zu begehen, sich zu besinnen an das Glaubensbekenntnis 1700 Jahre Konzil von Nicäa, wo ja diese Trinität festgeschrieben wurde oder auch zur Glaubensbekenntnis damit auch verbunden wurde, diesen Impuls vom Papst erstmal aufzunehmen und dann eben auch fruchtbar werden zu lassen. Soll ich jetzt gleich konkret werden? Oder?
Das wäre schön, ja.
Ja, gut. Genau. Also ich jetzt ganz in nächster Zeit, die österliche Bußzeit, die wir ja gerade begehen. Wir haben hier in Heiligenstadt unsere Fastenpredigtreihe danach ausgerichtet. Die läuft hier ökumenisch, also mit dem evangelischen Pfarrer zusammen, an 4 Sonntagen wird gepredigt. Und wir haben als Überschrift genommen, Gott ist dreifaltig einer, 1700 Jahre Konzil, Glaubensbekenntnis von Konzil von Nicäa. Und haben dazu jetzt 3 Predigten. Die erste zum Konzil selbst, die zweite dann Gott Vater als Schöpfer der Welt. Dann die dritte Predigt, Jesus Christus, Zeichen der Liebe Gottes in der Welt. Und die vierte Predigt dann der Heilige Geist, Gottes Wirken im Heute in dieser Welt. Das ist so eine Gelegenheit, das Anliegen des Heiligen Jahres umzusetzen, umzumünzen auf unsere Situation. Und eine zweite Sache habe ich hier konkret in Marien, am Kirchort Marien, machen wir noch. Das sind 3 Glaubensabende, wo wir mit einer Verbindung, einer Mischung aus gemeinsam Lobpreis, gemeinsames Gebet, aber auch Impuls und eben auch Glaubensgespräch uns dieser Dreifaltigkeit Gottes nähern wollen. Das ist ja die Botschaft letztendlich, die hinter diesem Heiligen Jahr auch steht. Sich also das Glaubensbekenntnis neu bewusst zu werden und das für sich selber dann auch zu durchdenken und persönlich auch Impulse mitzunehmen.
Ja, dann ist ja das Licht, was am Anfang sehr unter den Scheffel gestellt wurde, doch am Leuchten. Es zeigt sich so ein Mühen, da Akzente zu setzen. Die Frage ist ja, wie komme ich dieser Einladung nach? Das kann man natürlich in Gemeinschaft machen, als Kirchengemeinde. Man kann es aber auch ganz persönlicher tun und sagen, okay, der Papst lädt ein, dieses heilige Jahr zu begehen. Das würde mich jetzt mal interessieren. Nicht als Probst, sondern als Marcellus Claus. was sind das dann persönlich für Impulse, die man da rausnimmt für dieses Jahr?
Also für mich persönlich ist es nochmal die Einladung, dass ich mich einfach auch nochmal mit dem Konzil beschäftige, nochmal nachlese, was ist da eigentlich genau passiert, was ist dort geworden. Man hat das zwar mal studiert vor vielen, vielen Jahren, aber das nochmal ein bisschen aufzufrischen. Und das Zweite, eben zu schauen, was heißt es heute, mit einem dreifaltigen Gott zu leben. Ne, was bedeutet das für mich und wie finde ich das? Und für mich ist ganz persönlich, dass Gott in sich eigentlich eine Beziehung ist, finde ich ein sehr schönes Bild und auch ein treffliches Bild. weil es mir deutlich macht, wenn Gott in sich Beziehung ist, wenn Vater und Sohn und Geist miteinander in Beziehung auch leben, dann ist dieses Spiel des Gebens und Nehmens auch ein Bild für uns eigentlich, für mich persönlich, dort, wo ich zu tun habe, mich in Beziehung hineinzugeben, zuzuhören, zu geben, zu schenken, zu erwarten, aber eben auch dafür zu sorgen, dass andere die Möglichkeit haben, in ihren Beziehungen immer wieder auch ein bisschen die Dreifaltigkeit auch zu erleben. Also dort, wo ich zuhöre, wo ich empfange, aber dort, wo ich auch gebe, wo ich vielleicht einen inneren Impuls folge und etwas Gutes tue, wo ich mich vielleicht mal auch zurücknehme. Das sind so für mich so Ausdrücke, wo ich in meinem privaten oder meinem normalen Alltag mit der Dreifaltigkeit, ne, in der Beziehung mit Gott auch leben kann. Und dieses persönliche Mühen darum, das macht sich natürlich dann auch in der Arbeit dann auch fruchtbarer, ne? Das ist also, du weißt ja, wie das ist, ne? Man hat Dienstbesprechungen, man hat Gespräche, man hat Gremien. Und für mich persönlich wirklich, das auch dort zu leben, zuzuhören, wahrzunehmen, was der andere sagt, aber auch das, was ich spüre, zu geben, zu schenken, dass ich das einbringen kann, wo ich merke, das ist wichtig. Ja. Und wenn das im Miteinander gelingt auch, ne, dann kann auch dieses Miteinander auch fruchtbar werden, ne, für unsere Gremien, für die Pfarrei, für die Dinge, die halt auch manchmal auch anstehen. Ne?
Ich frage jetzt nochmal nach, der Titel lautet ja vom Heiligen Jahr Pilger der Hoffnung. Gibt es auch da Dinge, die da aufgegriffen werden? Also ist eine persönliche Pilgerfahrt oder Wallfahrt geplant oder gibt es irgendwo Impulse, Hoffnung zu setzen? Ein bisschen kam ja schon durch, indem ich mein Verhalten ändere, dass ich vielleicht zum Hoffnungszeichen werde für meine Umgebung. Ja, so habe ich das zumindest verstanden. Ja.
Gut, es gibt die großen Pilgerfahrten, die seitens des Bistums angeboten werden. Einmal jetzt im Frühjahr ist ja eine Wallfahrt gewesen. Und die Ministranten reisen in diesem Jahr noch nach Rom. Ich weiß von dem einen oder anderen aus unserer Pfarrei, die jetzt nicht mit der Bistumswallfahrt, aber auch persönlich nach Rom reisen werden, damit dieses Pilgersein der Hoffnung eben auch möglich ist. Ich denke, wir haben hier in unserem Bereich als Pfarrei, haben wir einmal im Jahr so einen Pfarrgottesdienst, wo wir alle als Kirchorte uns mal treffen und gemeinsam Gottesdienst feiern. Das könnte man unter diesen Punkt des Pilgers der Hoffnung einfach auch stellen. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass man einzelne Punkte, auch die der Papst in der Verbindung mit dem Heiligen Jahr eben gegeben hat, dass man diese Punkte auch einmal persönlich für sich durchbuchstabiert, aber eben auch im Gemeindeleben nochmal Impuls aussetzt, wie kann das eben für uns auch sein. Ne? Mhm. Der Papst nennt ja da zum Beispiel die Solidarität mit den Kranken. Ne? Wie gehen wir mit unseren Kranken um? Oder
was könnte das heißen? Solidarität mit den Kranken, würde das persönlich heißen, ich gucke einfach mal, wo kenne ich Kranke, die besuche ich mal, schaue denen ein Hoffnungszeichen zu sein? Oder?
Das ist sicher für mich persönlich, aber ich denke, dass viele das ja schon machen auch. Ne? Wir kriegen ja oft in unserer Kirche ja so gar nicht richtig mit, was im Hintergrund so der ein oder andere auch leistet. Und,
ja, das ist wohl wahr, ja.
Und ich denke, da wird schon vieles auch gemacht auch, ne? Der Papst spricht noch von, wenn ich jetzt mal nochmal fortfahre, von einer gewissen Willkommenskultur. Da meinte er natürlich gegenüber von Fremden und Flüchtlingen. Ich würde es noch ein bisschen weiter fassen. Ich habe oft so unseren Eindruck in unseren Kirchorten, die Willkommenskultur erstmal auch für den normalen Christen, der am Sonntag kommt, ihn wahrzunehmen, mal zu grüßen, wer vielleicht sonst auch nicht so ins Bild bei uns hineinpasst, wo man sieht, dass er fremd ist, mal nach dem Gottesdienst mal ansprechen, mal verknüpfen. Ich bin mittlerweile schon ein paar Jahre Pfarrer und ich weiß ja, wie die Kultur am Sonntagsgottesdienst aussieht, wo sich die Gruppen und Kreise treffen. Das war in meiner vorhergehenden Stelle nicht anders als hier. Es sind immer die gleichen Orte, wo man sich trifft, die gleichen Runden. Und da hineinzukommen oder jemanden Fremden damit einzulassen, das ist gar nicht so einfach. Da könnte das Heilige Jahr einen Impuls geben, das eigene Verhalten mal zu überdenken. Wie können wir unseren Gesprächskreis nach dem Gottesdienst etwas öffnen und in der Hinsicht eine Willkommenskultur einfach auch zu leben.
Das kann ich noch stark machen, das Thema. Ich kam erst kürzlich mit ein paar jungen Leuten ins Gespräch, die in der Vergangenheit ein paar Mal umgezogen sind, an verschiedenen Orten studiert haben oder aus anderen Gründen woanders waren und dann versucht haben, Kontakt aufzunehmen in die Gemeinden hinein, und die haben keinen Zugang gefunden. Mhm. Die sind dort Sonntag zum Gottesdienst gegangen und standen hinterher da. Es gab aber auch kein irgendwie offenes Angebot in den Gemeinden, wo die jetzt sagen könnten, da können wir uns anschließen. Es gab keine Einladung seitens der Pfarrei. Die standen so ein bisschen für sich. Mhm. Und von daher ist das vielleicht tatsächlich
Das ist ja, wenn ich an Corona zurückdenke und wir am Einlass kontrollieren mussten, weil es in die Kirche darf und wer nicht. Das war auf der einen Seite schwierig, aber es war für manche auch ein Segen. Weil endlich wurde man mit Namen angesprochen.
Weil man ja kontrollieren musste.
Man wurde zu kontrollieren. Ja. Viele, die sich seit Jahren aus der Kirche kannten, wussten jetzt, wie der andere endlich heißt. Das war also auch eine Möglichkeit, das zu lernen. Und das war letztendlich sicher unter Pandemiebedingungen, aber auch eine Kultur, wo man dann einfach auch mit dem anderen mal in Kontakt kommen konnte. Und wo gerade, was du jetzt gerade gesagt hast, diese Schwierigkeiten von jungen Leuten in Gemeinden reinzukommen, ein bisschen auch abbauen konnte. Ne? Mhm. Das ist sicher auch so ein bisschen die Problematik, die wir als Hauptamtliche auch haben, dass wir oft am Sonntag etwas gehetzt daherkommen, wenn der nächste Gottesdienst ruft, und gerade dann für die als, oft kennen wir ja die Fremden, ne, oder die Zugezogenen, und da nicht die Kraft und die Kapazitäten haben, im Grunde das mit den Kerngemeinden oder mit denjenigen, die auch im Gottesdienst sind, da die Beziehung auch herzustellen. Ne?
Mhm. Ja. Ich habe das jetzt in Gotha wohlwollend erlebt. Da gibt es seit einiger Zeit einmal im Monat sonntags einen Kirchencafé. Es gibt Sonntagvormittag dort zwei Gottesdienste, und das fängt nach dem ersten an und geht bis nach dem zweiten, wo einfach jeder hingehen kann. Und dann stehen da Tische, es gibt Kaffee, ein paar Plätzchen. Mhm. Und inwieweit das fruchtbar wird in der Richtung, das weiß ich nicht. Ja. Mhm. Aber das habe gedacht, das ist vielleicht so ein Versuch, eine Einladung auszusprechen, die ganz zwanglos ist und wo man nicht gleich schon in irgendeine Gruppe oder Kreis mit eintreten muss. Ja.
Oder gleich bei der Kirchenreinigung oder beim Blumenschmuck mitmachen muss.
Ja, okay. Ja, welche weiteren Impulse gibt es noch?
Ich glaube, dass unser Papst Franziskus ist immer relativ konkret auch, ne? Wenn er wo seine Texte so schreibt, auch seine Anregungen auch gibt, dann merkt man so ein bisschen auch sein früheres Pfarrer-Dasein. Mhm. Ich denke, ein Impuls, den man auch aufknüpfen kann, ist das Verständnis der Generation untereinander. Das merken wir auch gerade gesellschaftlich auch, ne? Dass so die in politischen Diskussionen, dass da oft auch Spaltungen und Lücken sich auftun, und das kann auch für uns als Pfarrei, für den Kirchort, auch für Einzelne eben eine Anregung sein, dass die Generationen auch untereinander aufeinander zugehen. Auch, ne? Mhm. Die Älteren mit ihrer Erfahrung, die sie haben, die Jüngeren mit ihren Ideen, und in der Verknüpfung beider Dinge halt das fruchtbar werden zu lassen. Auch, ne? Mhm. Und was vielleicht auch ein guter Gedanke für das konkret für das Heilige Jahr ist, der Papst macht darauf aufmerksam, auf das Gedenken der Märtyrer. Die verfolgten Christen einfach auch weltweit in den Blick zu nehmen. Ne? Wobei wir mittlerweile auch sicher auch bei uns in unserer Gegenwart, wo wir leben, auch sagen müssen, dass auch wir sicher hier und dort wieder auch Christenfeindlichkeit auch erleben. Auch, ne? Das Ausgrenzen, gewisses Belächeln, dass man hier und dort auch als Christ ein bisschen Stille hält, ne? Um sich nicht zu öffnen, vielleicht auch eine Hänselung oder vielleicht auch eine Ablehnung einzuhandeln auch. Ne? Das gibt es ja auch dann. Und ich glaube, das ist auch der Charme des Heiligen Jahres. Es hilft uns immer wieder auch zu verstehen in unserem Tun, was wir als Gemeinde oder als Einzelne, als Christ fortmachen. Wir sind eben wirklich Teil einer Weltkirche. Ne? Und wir gehören zusammen, weltumfassend auch. Ne? Und wenn halt so von Rom da mal so ein Impuls auch kommt, den eben auch aufzunehmen und eben dann für sich auch im eigene Leben auch fruchtbar werden zu lassen.
Ich habe mir so gedacht, dass dieser Titel eigentlich einer ist, den wir vielleicht genau auch brauchen können. Pilger der Hoffnung, zeigt ja zweierlei. Es zeigt, lädt uns einmal ein, hoffnungsvoll zu sein. Und ich erlebe, wenn ich mit Leuten in Gespräch bin, ganz oft so eine Untergangsstimmung. In Deutschland geht es bergab und die Kriegssituation in der Ukraine verschärft sich immer mehr. Und dann haben Leute Angst vor der AfD oder haben Angst vor anderen Entwicklungen. Und ich denke, ja, die sind wahrscheinlich auch berechtigt, die Ängste. Das ist ja nicht grundlos, dass die Leute Ängste haben. Und doch frage ich mich, könnten wir Christen nicht auch von einer Hoffnung in all dem sprechen, oder? Ist das zu rosarot gesehen und die Sorge weggedrückt?
Diesen Vorwurf wird man ja sicher hier und dort auch hören. Aber mir wird so zwei Dinge werden mir eigentlich bewusst bei dem Thema Pilger der Hoffnung. Letztendlich steckt dahinter ja die Aussage, dass uns nichts von Gott trennen kann. Also diese Hoffnung zu leben, dass bei ganzem Für und Wider, was du jetzt gerade auch beschrieben hast, diese Gemengelage, die viele unserer Zeitgenossen heute auch erleben, wenn wir wissen, dass uns nichts letztendlich von Gott trennen kann, dann kann dieses Hoffnungssein uns wirklich auch eine Kraft geben, auch in dieser Erfahrung, vor der wir ja nicht gefeit sind, ne? Die wir ja auch Christen wirklich auch durchmachen, eben doch nicht alles so pessimistisch zu sehen, sondern zu sagen, okay, Gott wird mit uns sein. Es geht nicht so, wie der Rheinländer sagt, ne? Das ist ja wieder Judy Jange, ne? So nicht in diese Richtung, sondern einfach so mit dieser Gewissheit, ich gehe trotzdem weiter und versuche trotzdem meinen Weg als gläubiger Mensch auch zu machen. Ne? Und das Zweite, es ist ja, was der Papst ja auch mit dem Heiligen Jahr verbindet, ist ja das Geduld haben. Und er sagt, Geduld ist ein Zeichen der Geduld, ist immer auch, dass man zutraut, dass der Geist auch Früchte hervorbringt. Und ich glaube, das ist manchmal ein lohnenswerter Gedanke, gerade wenn wir so merken, dass bei bestimmten Dingen es nicht vorangeht, und man fragt sich, warum klappt das nicht? Und dann gibt es auch eine ganz andere Entwicklung. Und mit einmal tut sich etwas Neues auf, ne? Für was ich vorher gar nicht damit gerechnet habe auch. Diese Treue und diese Geduld einfach zu haben und nicht alles gleich ins Korn zu werfen, sondern wir machen jetzt erstmal weiter. Ne? Wir gucken erstmal und dann wird sich letztendlich schon zeigen, wo am Ende etwas Positives eben auch passiert. Auch, ne? Ich überlege gerade, was man jetzt, wie man das nochmal konkretisieren könnte, wo man so eine Ausdauer auch hat. Ich glaube, manchmal, wenn man mit Menschen zu tun hat, die man über Jahre lang schon kennt, und dann entdeckt man an ihnen noch, wo man vielleicht auch an den Kanten des anderen so ein bisschen auch scheitert kann, ne? Oder sich vielleicht sagt, oh, das ist doch nicht so meine Wellenlänge, und dann entdeckt man an ihm aber doch eine Eigenschaft, die denkt, ach, das hätte ich gar nicht erwartet, ne? was der für ein Charisma hat, und merken mit einmal, wie positiv das auch sein kann. Auch, ne? Das könnte vielleicht so damit in einer Verbindung sein.
Mir würde einfallen, mit Blick auf die Kirche, dass man manchmal so enttäuscht ist und den Eindruck hat, irgendwie es geht alles den Berg runter, die Leute treten aus der Kirche aus, wir werden da immer weniger und irgendwie bei der Jugend funkt es nicht so richtig. Und die Jugendgruppe ist klein, es kommen nur immer 3 oder 4 Leute zusammen, und dann bekommt man nach einer Zeit der Geduld mit, ach, guck mal an, die hat jetzt den noch mitgebracht, und plötzlich wächst da auch so eine Jugendgruppe, die vorher ganz klein war. Auch diese Erfahrung gibt es ja in Kirche. Mhm. Ja. Und oder Jugendliche fangen an und organisieren sich sogar selber. Ja. Auch das gibt es ja bei uns im Bistum. Im Sinne von manchmal warten können und geduldig sein können, ne? Ohne aber die Hände in den Schoß zu legen. Vielleicht ist das auch eine Gefahr, das zu strapazieren. Ne?
Ja, ich denke auch, dass gut übereinander sprechen ist auch eine. Ich erinnere mich immer noch, hat ein Kollege erzählt, schon vor ein paar Jahren her, hatte Firmenkurs in der Pfarrei hier bei uns im Bistum, waren 2 italienische Jungen mit dabei, ne? Und er sagte, zu nichts zu gebrauchen. Nicht mu und nicht me beim Firmenkurs, nicht vor und nicht hinten und so weiter und so fort. Das war. Und mit einmal ging es im Firmenkurs um Heilige. Und da sprühten die beiden mit einmal auf, weil sie von Pater Pio aus Italien erzählt haben. Vorn und hinten und oben und wie wichtig das ist und Pater Pio hier und Pater Pio dort. Aha. Und da sagte eben dann der Kollege auch, ne, also das siehst du mal, wenn man auf den ersten Eindruck denkt, ach komm, da ist nichts zu holen. Und dann hast du doch ein Pflänzchen, was in einem auch steckt, wo man merkt, oh, das ist ja doch was da. Und ich glaube, das ist das, was wir auch als das ist auch die Chance, dass wir als Hauptamtliche der Kirche das Heilige Jahr in der Hinsicht nutzen können, mal danach Ausschau zu halten. Wir beurteilen immer relativ schnell, haben unsere Kategorien, wo wir jemanden hinstecken, ne? Und aber sich die Mühe zu machen, was vielleicht doch der ein oder andere auch in seinem Alltagsleben leistet, was jetzt nicht unter kirchlichen Kategorien abrechenbar ist, sondern wo der im Grunde sich vielleicht auch vom Glauben heraus etwas bewirkt, ja, im Sinne des Glaubens, das Evangelium verkündet, was wir auf den ersten Blick gar nicht wahrnehmen, was aber im Nachgang sehr fruchtbar ist. Ne?
Da finde ich ja wirklich diesen ersten Teil des Mottos vom Heiligen Jahr ganz gut. Es ist ja nicht nur die Hoffnung, sondern es ist auch das Pilgersein. Und wenn ich Pilger bin, ich verstehe das so, dann bin ich eben einer, der auf ein Ziel hin unterwegs ist. Und Pilger der Hoffnung zu sein, heißt, mit meinem Unterwegssein gebe ich Zeugnis von dieser Hoffnung, aber ich bin noch nicht am Wallfahrtsort oder an dem Ziel meiner Reise angekommen. Ich bin selbst noch unterwegs dahin und habe doch schon auf meinem Weg dorthin Erfahrungen gesammelt von Hoffnung, die ich erzählen kann und lade dadurch andere ein, diesen Weg mitzugehen. Also deshalb finde ich das gewählte Motto für das Heilige Jahr wirklich sehr, sehr passend irgendwie für unsere Zeit. So als ob es genau das ist, irgendwie, was es gerade braucht in der sehr viel artikulierten Hoffnungslosigkeit.
Ja, genau, dort an dem Ort, wo man steht, sich des Unterwegsseins bewusst werden und eben durch sein eigenes Tun, ich sage jetzt mal, so ein Zeichen der Hoffnung auch zu sein. Und ich glaube, dass viele Menschen oft im Verborgenen, im Kleinen, unscheinbaren, für manche auch ein Pilger der Hoffnung sind oder ein Hoffnungszeichen auch setzen.
Hm? Das finde ich einen schönen Gedanken, weil vielleicht sind es gerade die Pilger der Hoffnung sind, die nicht so laut sind.
Das sind eher die Stillen, die Ruhigen.
Es wäre mal spannend, den Blick auf die zu lenken und nicht so sehr immer auf die laut eben vom Untergang predigen.
Ja, genau.
Ja, schön. Genau. Vielen Dank für den Austausch.
Ich bedanke mich auch.
Auch für die persönlichen Einblicke
genau.
In das Heilige Jahr. Es zeigt, ich habe so den Eindruck, ein bisschen fremdeln wir noch ein wenig damit. Wir tun uns schwer, das wirklich so für uns umzusetzen, aber vielleicht ist ja genau so, wie du gesagt hast, dieser Podcast war eine Anregung, mal darüber ins Nachdenken zu kommen. Vielleicht ist es das auch für Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, da mal ins Nachdenken zu kommen. Wie wird denn für mich das Heilige Jahr fruchtbar? Welchen Impuls vielleicht aus diesem Gespräch und darüber hinaus nehme ich auf, um etwas hoffnungsvoller für mich persönlich, aber eben auch für meine Umwelt, in die ich gesandt bin, da unterwegs zu sein. Ja. Vielen Dank.
Vielen Dank, sage ich dir auch.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.